D-Radio Wissen. Online-Talk.
Strahlendem Sonnenschein aus Berlin, der CT Online Talk. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Banse. Wie immer an dieser Stelle kehren wir so ein bisschen die Themen zusammen, die uns so in den letzten Tagen, Wochen auf die Füße gefallen sind und jetzt hier vor uns liegen. Und wir versuchen uns da einen Reim drauf zu machen. Das bin wie immer nicht ich alleine, sondern wie immer mit dabei ist Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin, moin.
Moin.
Dann ist Anne wieder mit an Bord, Anne Roth, Analyst bei Twitter, Aktivistin, Bloggerin, Twitterin. Auch dir ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Du hast dir erstmal Kaffee übers Hemd geschüttet. Ist das wieder...
Ich bin total froh, dass es heute kein Video gibt.
Ah, stimmt, ja, kein Video diesmal. Die letzten Male hatten wir ja immer ein bisschen gefilmt. Okay, wenigstens ein Anlass, darüber froh zu sein, dass es kein Video gibt.
Genau.
Herzlich willkommen. Dann ein neuer Gast in der Runde, Max Winde, 343 Max auf Twitter. Ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Du bist Entwickler, Podcaster, wirmüssenreden.de und nerds.fm sind so zwei Ausgaben aus deiner
Audio-Ecke. Und die Märchenstunde.
Und die Märchenstunde nicht zu vergessen, genau. Auch ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du den schönen Samstagvormittag hier im beleuchteten Studio mit uns verbringst. Ja, wir fangen natürlich mit dem Wichtigsten an, der CeBIT.
Du hast doch gesagt, wir sprechen nicht über die CeBIT.
Also wer da Näheres wissen will, kann irgendwie die Heise Show bei YouTube googeln. Also wir werden uns die CeBIT diesmal ersparen. Nein, also ich denke so, das Ereignis so aus unserer Ecke ist das neue Telefon. Habt ihr die Show von Samsung mitverfolgt, wo das S4 vorgestellt wurde? Habt ihr euch das irgendwie angeguckt, Max?
Ich habe es mir so lange angeguckt, wie ich es durchgehalten habe. Das war,
war so schlimm?
Nach irgendwie 40 Minuten durchgeskippt. Es war unglaublich langweilig. Also man hat ja viel gehört, dass es so, also es ist natürlich auch wirklich eine bizarre Show, dass da so Choreografie-Elemente und Theaterelemente drin auftauchen und jeder immer die ganze Zeit darüber Witze macht, dass er in Wirklichkeit nur Schauspieler ist und das gar nicht ernst nimmt. Aber es war tatsächlich auch langweilig. Das kam noch dazu, fand ich zumindest.
Also es sollte ja, war ja auch recht viel, sagen wir mal, so ein bisschen Bohau im Vorfeld gemacht worden. So Samsung stellt das S4 vor, das Galaxy S4, den heiß ersehnten Nachfolger des besten Pferds im Stall bisher. Das S3 hat sich super verkauft und ist so das Ding, mit dem Samsung im Smartphone-Markt groß geworden ist. Jetzt stellen sie das S4 vor. Was hast du da gelernt, Jürgen?
Dass es nichts Neues mehr bei Smartphones gibt, um es mal überspitzt zu sagen, ja. Oder mich ein bisschen weit aus dem Fenster zu lehnen. Also was die Hardware angeht, ja, Weiterentwicklung, halt 5 Zoll Bildschirm. Was der Prozessor ausmacht, das weiß man nicht so richtig. Der hält sich Samsung sehr bedeckt, sagen nicht tatsächlich, welchen Prozessor sie benutzen. Was zu dem entscheidenden Geschichte bei der Hardware führt, das, auf was alle warten, dass die Akkulaufzeit sich verlängern, kann man vergessen, ist auch wieder nicht drin. Weil da die Technik, die jetzt das tatsächlich ermöglichen soll, noch nicht so weit ist. Die sind sie gerade erst am Bauen sozusagen in die Prozessoren rein. Alles andere, was Hardware angeht, ja klar, 5 Zoll Bildschirm, HD-Auflösung, schnellerer Prozessor.
LTE weltweit
und so. Das ist das, was man eigentlich von einem heutigen Smartphone erwarten kann, was andere auf dem Mobile World Congress auch schon vorgestellt haben. Was dann interessant war und wo dann die Show auch ein bisschen interessanter wurde dann tatsächlich später, ist, wo es um die Software ging. Da haben sie so ein paar neue Ideen, die jetzt auch nicht unbedingt die Smartphone-Welt vom Kopf auf die Füße stellen, aber doch so ein paar neue Elemente einführen. Also die berührungslose Bedienung über Augen.
Lass uns doch mal drüber reden, weil das ist ja so ein bisschen, also wenn man sich so die Feature-List durchliest von dem Telefon, dann ist bei der Hardware, ist das jetzt, hast du gesagt, nicht spektakulär Neues, oder Max? Das hat mittlerweile so ein
Level erreicht, das haben sie alle. Und
geht jetzt so ein bisschen um die Größe, sind es 4,8 Zoll, wie lange läuft die Batterie, die Auflösung von den Displays ist mittlerweile auch, dass du die Punkte schon nirgendwo mehr erkennen kannst längst und so, ne?
Also ich sehe es auch so, dass im Wesentlichen probiert sich Samsung offensichtlich diesen etwas Mangel, in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob die normalen Kunden da draußen irgendwie ernsthaft sagen, dass ein Mangel, dass das das Gleiche ist wie das wahnsinnig erfolgreiche Galaxy S3, kann man ja auch als Vorteil sehen. Und dass sie jetzt probieren, so ein bisschen sich über Software zu differenzieren, also so ein bisschen den Apple-Weg gehen.
Ich denke auch, es gab auch in den Foren oder in den sozialen Netzen war oft so die Rede, ja, da ist ja jetzt irgendwie nicht viel revolutionär Neues. Ich glaube, das ist auch gar nicht die Sinn der Sache im Moment bei der Hardware. Wenn man bei der Hardware was revolutionär Neues machen müsste, dann wollte, dann müsste es so eine grundlegende Änderung sein, dass man dann schon wieder im Prinzip einen neuen Markt aufmacht. Und was man jetzt macht, ist tatsächlich den Leuten das zu liefern, was sie im Prinzip für ein Smartphone vernünftig benutzen zu können brauchen. Das ist das, was die Hardware liefern muss.
Weil das ist ja auch immer ein Vorwurf gewesen, der so nach dem 4, speziell nach dem 4S, aber erst recht nach dem iPhone 5 Apple immer gemacht hat. So, da kommt ja gar nichts Neues mehr. Wo ist die Revolution? Und das spricht ja so ein bisschen dafür, dass so dieses Produkt-Smartphone irgendwie so ein bisschen so eine Entwicklungsreife erlangt hat, wie so der PC irgendwie in den 90ern, da, oder?
Na, ich glaube, es hat auch eine Menge damit zu tun, also gerade jetzt beim iPhone oder jetzt auch bei diesen Galaxy-Geräten, dass das sind Massenprodukte. Das ist so, als ob VW die nächste Golf-Generation vorstellt. Da wird jetzt auch niemand eine Revolution erwarten. Erstens, weil die Kunden das so erwarten und zweitens, weil so exotische Materialien, die es nur in geringen Mengen gibt oder irgendwie eine filigrane Technik, die nicht wirklich gut funktioniert, aber vielleicht einen Vorteil liefert, das kann man einfach bei so einem Gerät nicht machen. Das muss funktionieren, das muss in Masse produzierbar sein, da müssen 100 Millionen Stück von problemlos herstellbar sein und ich weiß nicht, ob man da so wahnsinnig viel Spielraum überhaupt noch hat.
Anne, interessiert dich das Thema?
Nö.
Warum nicht? Ich meine, aber du nutzt doch auch. Ich meine, du hast auch hier so ein, ich weiß gar nicht, was das ist das so ein Lumia oder was ist das?
Sony.
Ist dir das egal, was du für ein Gerät hast, was da auf dem Markt passiert? Wie ist dein Blick darauf?
Vor allen Dingen der eine Satz von Jürgen in der Ankündigung, dass es da eine schräge Nummernrevue mit einem seltsamen Frauenbild gegeben hat. Und ansonsten ist das bei Hardware bei mir so, ich möchte, dass die funktioniert, ich möchte das verstehen, ich möchte, dass bestimmte Features dabei sind, die ich für meinen Alltag brauche. Und der Rest, den finde ich total uninteressant. Tut mir echt leid.
Genau, aber zum Beispiel, was ich mich ja gefragt habe, so ein bisschen diese Software-Innovation, ist ja dieses berührungslose Bedienen, Gesten über dem Bildschirm zu machen, ohne den Bildschirm zu berühren, die bestimmte Funktion mit Augen zu steuern oder mit der Neigung, das Scrollen zu beeinflussen. Wofür braucht man das?
Also ein paar Sachen finde ich ja schon ganz interessant. Also dieses Berührungslose finde ich auch, ich weiß, ja gut, das ist, wo jeder Nerd stürzt sich drauf und sagt, oh, ist ja interessant und so, mal gucken, was man damit alles anstellen kann. Dann wenn ich mir einen normalen Menschen in der U-Bahn oder in der Straßenbahn vorstelle, der dann noch unterscheiden muss, ob er jetzt draufdrückt oder es einen halben Millimeter über dem Display schweben lässt, um bestimmte Funktionen auszuführen.
Und weiß was nicht, passiert ob das dann, wenn wer anders drauf guckt oder wer anders, also ich habe natürlich, als ich gesehen habe, okay, wir reden heute über dieses Handy, dachte ich, okay, dann liest du jetzt mal einen Artikel über dieses Ding durch. Offensichtlich ist das wichtig. Dann habe ich gesehen, eventuell mit Augenbewegungen, da dachte ich, ey, so wie ich lese, das funktioniert garantiert nicht. Ich gucke mir irgendwie oben und unten in der Mitte was an und gucke eigentlich Texte häufig eher sozusagen als Bild an, erfasse den Gesamteindruck. Wie reagiert das da drauf und wackelt dann immer alles so? Und war ganz froh, als ich gesehen habe, das machen sie dann jetzt doch nicht. Wenn das die Zukunft von mobiler Technik ist, ich weiß nicht.
Naja, also ganz so einfach, glaube ich, ist es nicht. Also zum einen diese Funktionen, dass du, wenn du ein Video guckst und du guckst weg, dass es anhält. Das ist ja, also ein Video gucke ich einfach, das ist ja egal, ich muss nur, die Kamera kann ja erfassen, ob ich jetzt auf den Bildschirm gucke oder gerade woanders hingucke.
Ja, aber manchmal gucke ich mir zwei Sachen gleichzeitig an, dann brauche ich auch nur den Ton, also dann will ich gerne, dass das weiterläuft.
Dann kannst du es ja ausschalten. Das ist ja, also ausschalten kann man sowas immer. Und diese, auch so eine Geschichte, dass der Bildschirm nur dunkel wird, wenn ich nicht aufs Smartphone gucke, ist ja auch irgendwie so eine ganz lustige Sache. Das nervt mich schon manchmal, wenn ich irgendwie am Lesen bin auf dem Smartphone und irgendwie mal nicht drauf touche und dann wird er plötzlich schwarz und dann musst du wieder irgendwie anschalten und naja. Also es gibt so ein paar Sachen,
ist die, ja auch die okay. Schon ganz ich hab da auch also sozusagen gar nichts da. Ich will jetzt auch gar nicht so rüberkommen, als alles Neue ist doof. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist wirklich tatsächlich nee,
das
so,
dass ich denke.
genau, Philipp, ich nicht. Ich bin froh, wenn es irgendwelche guten Sachen gibt, die ich gebrauchen kann. Die kommen dann irgendwann und irgendwann sind die dann in den Geräten, die ich mir kaufe, in der Regel ein Jahr später als alle anderen und ja,
also ja, aber insofern bist du ja halt auch so eine Kundin, die so ein bisschen für diesen Markt steht, das, was Max ja auch gesagt hat, so die jetzt gar nicht so halt, die sich nicht ein Telefon kaufen, weil es irgendwie das neue Feature hat, sondern die haben halt so eine bestimmte Vorstellung, was so ein Smartphone können soll, wie das so im Grunde genommen funktionieren soll. Klar, da kommt dann die eine oder andere Besserung, da freut man sich, wenn der Akku mal länger läuft und wenn das Display irgendwie ein bisschen besser wird und so, aber die meisten werden eher irritiert. Also
ja, nebenbei ist es ja aber auch einfach eine Finanzfrage. Also es gibt irgendwie Leute, die geben einen Großteil ihres Geldes für neue Gadgets aus. Ja. Das mache ich nicht, weil ich mein Geld einfach für andere Sachen ausgebe. Deswegen kaufe ich mir die Geräte ein Jahr später, weil sie dann deutlich billiger sind, weil ich einfach Kinder zu bezahlen habe und lieber mir andere Sachen kaufe. Und ja, es gibt eine bestimmte sozusagen
Kinder
Gruppe.
Kinder vor Smartphone, ja?
ja, unterschiedlich, je nachdem. Manchmal bestimmt. Was ich sagen will, das ist einfach eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, die das macht, die die dann geiert, weil das neue iPhone rauskommt, die geiert, weil das neue Samsung oder wer auch immer gerade ist und dann auch wirklich Geld rauslutscht dafür oder aber natürlich das professionell macht und das auch billiger kriegt. Aber die allermeisten Leute können das ja gar nicht. Ja.
Max wollte, der hat so tief Luft geholt, als du über Gesten gesprochen hast.
Über Gesten, ja. Ich habe also nochmal mit diesem Video weggucken, wenn man, also dass das dann, ich kann mir ungefähr 4 Situationen vorstellen, in denen das wirklich praktisch ist und toll, und ich kann mir 200 Situationen vorstellen, in denen ich das Telefon dafür an die Wand werfen würde. Also es ist, ich glaube, das ist sowas, was so diese Intuition, ob das, dass das Telefon rausbekommt, bin ich jetzt abgelenkt und möchte gern pausieren oder mache ich nur gerade mal für ein paar Sekunden die Augen zu oder weiß der Teufel was, das wird sehr, sehr schwer rauszufinden sein. Und ich bin gespannt, ob sie das wirklich gut gelöst haben. Bisher so habe ich so mitbekommen, was ich von Samsung so gesehen habe im Softwarebereich, ist das alles immer eher so gimmicky und für Show und nicht so richtig auf Substanz gebaut. Und ich bin auch in dem Fall dann skeptisch. Mit dem Finger drüber schweben, auch so eine Sache. Das ist erstmal schick, wenn man es so sieht und dann denkt man sich, ah ja, das klingt gut. Und dann hat man so im nächsten Schritt hat man so den Gedanken, okay, und also das war ja so, was ich da so gesehen habe, dass wenn man den Finger über eine E-Mail hält, dass er schon mal eine Vorschau anzeigt und dass man schon mal so ein bisschen den Text reinlesen kann. Und dann muss ich da den Finger die ganze Zeit so einen halben Zentimeter über dem Display halten, relativ exakt. Ist das gut oder fällt mir da nach wenigen Minuten der Finger ab? Also ist es da nicht einfach besser, einen Finger draufzulegen aufs Display und dann ruht er da? Gerade wenn man vielleicht irgendwie in der Bahn unterwegs ist oder irgendwo, wo es ruckelt oder beim Laufen, jetzt kann man es wirklich, glaube ich, komplett knicken.
Ich bin bei solchen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig, weil gerade wenn so neue Bedienkonzepte oder neue Möglichkeiten, wie man irgendwas bedienen könnte oder so eingeführt werden oder auftauchen, klar, da muss man mal gucken, was sich dann tatsächlich durchsetzt, was sich hält, was wirklich so und so auch dann breitere Verbreitung findet und dann eben auch nicht nur in den High-End-Dingern vorhanden ist. Ich bin da immer auch deswegen ein bisschen vorsichtig, weil ich das so immer so mit überlege oder so, wenn ich jetzt mir vorstelle, meine Eltern müssten ein heutiges Smartphone bedienen, die würden sich alle Finger brechen. Das heißt, das ist auch immer so eine Frage, kann man sich noch vorstellen, was da an neuen Bedienkonzepten vorkommt, wenn ich dann vorstelle, dass ich irgendwann nur noch in der Luft rumwedle oder viele können mit Sprachsteuerung überhaupt nicht umgehen und so. Es ist immer eine Frage oder so, wie sich solche Techniken, solche Bedienkonzepte dann auch tatsächlich in Generationen durchsetzen.
Also, genau.
Aber, ja. Um nochmal auf Annes Frage zurückzukommen, also das ist, fand ich, irgendwie so ziemlich erschreckend, weil ich mit dieser Show, auch weil ich so ein bisschen als symptomatisch empfinde, was so die Branche, in der wir so ein bisschen uns bewegen, immer noch für komische, ja, Gesellschaftsbilder vor sich herträgt. Diese Show von Samsung war schon sehr skurril. Also zum einen, weil es überhaupt so eine Nummernrevue war, die so ein bisschen an schlechtes Las Vegas erinnert hat.
Sag mal, für die es nicht gesehen haben, was ist da passiert auf der Bühne? Also man hat, wenn so eine Produktvorstellung geht, hat man immer diese Apple-Shows vor Augen, wo irgendwie so mittelmäßig gekleidete, übergewichtige Männer auf einer Bühne stehen, schwarzer Hintergrund und Geräte zeigen und alles ganz awesome ist. Wie war das hier?
Ja, das ist, bei Apple ist halt so reduziert, wie sie auch ihre Geräte im Prinzip präsentieren, während Samsung dann eher so ins Volle gegriffen hat und tatsächlich so Tänzer aufgeführt hat, die Choreografien aufgeführt haben. Und
die haben so mit der Handy jongliert.
Das Motto war so ein bisschen, sie haben so gesagt, okay, wir sind hier in einem Theater und jetzt präsentieren wir das Telefon, also Schauspieler präsentieren das so in Situationen, in denen es eingesetzt wird, wie das Telefon eingesetzt werden soll. Und das ist ja an sich auch eine hübsche Idee.
Und da sitzen dann alle tot ernst.
Ja, aber sie haben sehr tief in die Klischeekiste gegriffen.
Und das war eben, wo es dann darum ging, was Frauen damit anfangen können. Und dann tauchte eine Horde von, es sollten wohl Brautjungfern sein, auf und tauchten kreischend auf der Bühne auf mit dem Handy in der Hand und ihnen fiel zum Handy ein, dass man damit das Gewicht kontrollieren könnte und Hochzeit planen und Rezepte lesen könnte. Das ist das Einzige, was Samsung zum Telefon und Frauen einfiel. Ich meine, sowas traut sich heutzutage nicht mehr. Sowas traut sich heutzutage nicht mehr die Automobilindustrie, ein Auto so unter so einem Aspekt zu verkaufen. Aber das Schlimme ist, das ist ja symptomatisch. Also gut, Apple macht das auch nicht. Für Apple wäre das auch nicht cool genug, irgendwie sowas so zu präsentieren. Da sind sie schon ein bisschen weiter. Aber wenn man sich so die IT-Firmen anguckt, die so Consumer-Produkte präsentieren, da ist es oft so, dass wirklich ganz komische Menschen- und Frauenbilder präsentiert werden. Und diese Branche ist einfach irgendwie so noch so männlich geprägt, dass es den meisten oft in dem Auditorium wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist. Ja, es gab so ein paar amerikanische Journalistinnen, die das bemerkt haben und das dann auch das angemerkt auch haben. Und sonst war davon nichts zu hören. Also es war irgendwie keinen interessiert. Überhaupt, dass diese Veranstaltung sehr skurril war. Also das war irgendwie kaum der Rede wert anscheinend. Ich fand das
Also ich finde das ja gerade auch so bei koreanischen Firmen immer sehr stark ausgeprägt, dass das dann wichtig ist, dass auch der CEO der Firma am Anfang erstmal lange redet, auch wenn er überhaupt kein Englisch kann. Und dann sitzt man eben da eine Viertelstunde und probiert zu verstehen, was er dann sagt. Das war jetzt auch in dem Fall so, dass dann erstmal so die Show fing an und es ging nicht los mit irgendwas, sondern es wurde erstmal erzählt, was das neue Telefon alles kommen können wird. Und dann, da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Dann, und jetzt kommt das neue Telefon und dann kommt Trommelwirbel und Geigen und Video und ein kleiner blonder Junge, kein Witz, kommt auf die Bühne mit einer Kiste und geht auf den CEO zu und der macht die Kiste auf, holt zwei Telefone raus, hält die kurz in die Kameras rein. Nimmt das eine Telefon, steckt das in die eine Tasche, nimmt das andere Telefon, steckt das in die andere Tasche und redet weitere 10 Minuten. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was die geritten hat.
Also da merkt man schon, also zum einen, dass das irgendwie so was ideologisch dahinter steckt, manchmal so auch wirklich sehr komisch ist und auch, dass die Branche noch nicht wirklich im Massenmarkt oft angekommen ist, weil das ist irgendwie seltsam.
Also das ist doch auch eine große Leidensfähigkeit. Ja, ich meine, ich beobachte das ja zuweilen, auch wenn meine gesamte Timeline plötzlich irgendein neues Apple-Produkt wird vorgestellt und alle gucken morgens um 4 einen Livestream, wo ein Gerät vorgestellt wird, wo ich völlig fassungslos bin, weil ich denke, was in aller Welt. Das finde ich ganz fürchterlich. Und die Vorstellung, mir so eine Bühnenshow anzugucken, wo man eine halbe Stunde jemandem zuhört, der irgendwas erzählt, was ich nicht verstehe.
Naja, aber da geht es natürlich auch schon ein bisschen darum, genau zu sehen, wie wird denn jetzt sowas präsentiert? Weil ja ein bisschen auch dieser neue Ansatz ist, dass eben nicht nur Apple Produkte in eigenen Shows präsentiert, sondern Samsung und so, die hätten das ja früher auf irgendwelchen Messen gemacht. Und jetzt fangen die alle an, ihre eigenen Events zu machen. Und das finde ich ja, ist ja, sag mal, kulturell schon interessant zu gucken, wie machen die das, wie unterscheiden sich die Präsentationsformen, welche
Gesellschaft. Kulturell interessant auf jeden Fall, für Anthropologen sicher ein interessantes Forschungsfeld, aber bitte, wie möchte man sich das anschauen?
Ja, also die Präsentation des ersten iPhones da von Steve Jobs 2007, das würde ich sagen, ist die Mutter aller Keynotes. Das ist große Unterhaltung. Das ist so, auch Jahre später ist das toll zu sehen, wie das Publikum wirklich ausrastet vor Begeisterung, dass man ein Telefon mit dem Finger bedienen kann. Und das ist, was wir, also es hat die Welt tatsächlich verändert und das war der Punkt, an dem man diese Änderung festmachen kann.
Obwohl, das bei Apple gibt es solche Situationen, wo ich denke, was geht da ab?
Ja,
was
sind
das
viele.
Ich erinnere mich an die eine Keynote von Steve Jobs, wo er ein neues iPhone oder neue iOS vorgestellt hat und heraushob, dass das iPhone jetzt SMS an mehrere Empfänger gleichzeitig verschicken könnte. Das Autotüren brach in Jubel aus und ich dachte, was hat der gerade gesagt? Hat er gerade irgendwie die Weltrevolution verkündet oder so? Also keine Ahnung, es ist sehr skurril, was da oft abgeht. Ja. Manchmal denke ich auch, das ist alles so skurril, eigentlich möchte ich damit gar nicht
Ja, was ich mich natürlich jetzt noch gefragt habe, ist so ein bisschen auch, weil es ja so ein paar prominente Wechsler jüngst gegeben hat aus diesem iPhone-Lager in dieses Android-Lager. Andy Anatko hat ja, kennst du den?
Wer?
MDR Natko von der Chicago Sun-Times, okay. Also auch so ein großer US-Podcaster, hat so sich auf 3 länglichen Artikeln in so einer Serie darüber ausgelassen, warum er jetzt vom iPhone zu Android gewechselt ist. Und ich frage mich, ob das so, ob diese Telefone, die Android-Telefone jetzt irgendwie dem iPhone mittlerweile voraus sind, so in mancher Funktionalität. Du bist ja auch, Max, in Verruf geraten, hast einen schlechten Ruf, weil du ja eigentlich im Apple-Lager auch wieder mal ein Android-Telefon anfasst oder eins besitzt sogar, glaube ich. Ne?
Nicht wie früher die Sache mit den Fußballvereinen. Oder?
Genau. Also das ist
schlimm. Ultras sind gar nichts dagegen.
Fast so schlimm wie IMAX versus WIM Kriege.
Hast du schon mal überlegt zu wechseln? Also jetzt so mit.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also es ist, ich habe mir so ein Nexus 7 Tablet geholt, weil das wurde vorgestellt als das neue große Ding von Google und das war ja auch saugünstig, muss man ja auch einfach sagen. Wir haben auch ein Nexus 4 im Gerät, also das kleine das Telefon von Google im Büro rumliegen und können damit rumspielen. Also es ist, ich finde schon wichtig, auch zu sehen, was da passiert und zu gucken, was geht und sowas. Aber ich muss sagen, ich bin Entwickler für iOS, das macht unglaublich viel Spaß und das möchte ich auf keinen Fall unter Android machen, gerade wenn ich mich mit Android und Entwicklern unterhalte. Also da liegen wirklich noch Welten dazwischen. Und aus Anwendersicht, ich mag dieses Telefon. Apple hat definitiv seine großen Schwächen und könnte einiges auch von Google da lernen, aber es ist in meinen Augen überwiegen die Vorteile doch nach wie vor ganz ordentlich.
Okay. Also würde ich widersprechen, aber gut.
Ja. Naja, gut.
Ich benutze beides. Ich habe ein iPad und ein Android-Smartphone. Und mir gefällt einfach bei Android doch schon, dass die Integration besser gelungen ist. An vielen Stellen. Also was ich bei Android unheimlich oft nutze, ich stolper über irgendwas, tipp drauf und kann es über jeden beliebigen Und das Kanal, den ich habe,
das ist was bei also, iOS
das macht mich wahnsinnig. Fehlt. Ich schicke mir immer E-Mails an meine Evernote-Adresse, um das in Evernote reinzukriegen.
Das ist absurd. Also das ist tatsächlich einer dieser Punkte, das können Sie echt können Sie sich
und
echt
das ist ein Grund für mich, warum ich auf absehbare Zeit beim Android-Smartphone bleibe. An dem iPad komme ich nicht vorbei, weil meine ganzen Tageszeitungen nur unter iOS laufen. Das ist irgendwie auch Mist. Sonst hätte ich wahrscheinlich da auch schon gewechselt. Aber, sag mal so, die Hardware von Apple finde ich meistens besser. Die Software, naja. Als Anwender finde ich im Moment Android besser.
Also das ist sowas, was ich, also gerade dieses, wie kriege ich Inhalte von einer App in die andere oder wie kann man Apps miteinander verbinden? Das ist, halte ich für eine große Herausforderung, durchaus auch für Apple. Ja. Es gibt so schon jetzt in der aktuellen Version, wenn man sich das aus Entwicklersicht so ein bisschen anguckt, dann gibt es da so erste Schritte, die in die Richtung gehen. Und ist die Hoffnung da, aber ich kann auch nicht mehr als hoffen, dass mit iOS 7, was dann irgendwann im Sommer kommt oder im Herbst, dass sie das dann drin haben. Und ich habe das Gefühl, sie wollen es dann gleich richtig machen. Das ist ja so bei Apple auch gern mal so dieses, sie ignorieren das Problem ewig lange komplett, bis sie eine gute Lösung dafür haben. Das war ja damals bei Copy and Paste zum Beispiel
Ja. Ist ja immer so ein bisschen das Ding, dass viele sagen, das Android-Lager holt jetzt mit der Hardware irgendwie überholt Apple und so weiter und so fort. Ich glaube das gar nicht mal, dass die Hardware das Problem ist. Also ich denke, also für viele, auch wenn ich in meinem Umfeld gucke, jetzt mit Leuten, die eben nicht Nerds sind oder ganz normale Leute, die irgendwie mit der Branche nichts zu tun haben, dass da doch dann eher die Software eine Rolle spielt, dass iOS so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, habe ich das Gefühl. Und wenn dann sowas kommt wie iOS 7, dass dann wieder der große Wurf ist. Das ist so das, wo ich im Moment von Apple die Revolution erwarte.
Anne, nutzt du RSS?
Sehr schön. Ich hätte auch gerade gesagt, das ist doch eine prima Überleitung zu offenen Standards, oder?
Nutzt du das?
Ja, ich nutze RSS.
Wie nutzt du das? Mit Google Reader?
Nee, Google nur, wenn es nötig ist. Haus, Google. Na gut, ich habe ein Android-Phone, insofern habe ich Google im Haus, aber nee, nicht über Google Reader, den brauche ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man Daten bei Google über Gebühr hinterlassen muss, wenn man das nicht zwingend muss. Ich benutze RSS-Feeds über Firefox ganz einfach, also ohne überhaupt irgendein extra Programm.
Also betrifft dich diese geplante Einstellung vom Google Reader, ist der so ein bisschen Juppe?
Der ist mir ein bisschen Juppe allerdings, wenn damit einhergeht, dass generell RSS-Feeds reduziert werden, dann ist das natürlich ein Problem, weil die brauche ich schon und zwar auch viel und ich verstehe überhaupt gar nicht, was die Alternative sein könnte, weil die Diskussion ja in die Richtung geht von vielen, die dann sagen, ach mein Gott, RSS ist out, das brauche ich nicht mehr und ich brauche nur noch meine Timeline, aber die Timeline, die reproduziert sich dann halt nur noch selber und es kommt kein neuer Input mehr rein. Den neuen Input, den generiere ich aus meinen RSS-Feeds, weil ich da neue Nachrichten hole.
Ja, oder die Timeline ist ja algorithmisch, sagen wir mal, wird die ja gefüttert. Also das beim RSS hast du ja noch wirklich Kontrolle darüber, was du liest und wer da was reinspeist. Aber bei Facebook, deine Kontrolle über die Timeline hast du ja nicht wirklich. Also Facebook schmeißt dir da rein, was der Algorithmus irgendwie für passend hält. Genau. Aber das sind ja nicht alle Nachrichten von deinen Freunden oder so. Exakt. Kann man zwar irgendwie konfigurieren, aber erstmal ist es nicht so. Max, siehst du RSS auf dem Weg ins digitale Nirvana?
Ich hoffe nicht. Ich bin News-Junkie.
Du hast auch eine App geschrieben, ne? Habt ihr dieses Screenreader?
Screenfeeder heißt das. Das ist keine App zum Newslesen. Das ist so, um den Stream auf dem iPad bequem mitzuverfolgen. Also so diese ganzen RSS kann das ausgerechnet nicht. aber wer dafür auch nicht das Richtige ist. So mehr so, okay, um die Instagram-Bilder und die Tweets und App.net-Nachrichten und auch Facebook-Posts zu sehen. Okay. Dafür ist gedacht. Ich nutze Google Reader, also auf der Seite bin ich so gut wie nie drauf, aber ich nutze das Backend halt, was die haben. Es gibt diese eine zentrale Instanz, die meine Feeds verwaltet, die für mich abruft und diesen was habe ich schon gelesen, was habe ich noch nicht gelesen Status für mich hat und alle Apps, die ich da nutze, die binden sich da dran und das fand ich mal großartig, weil Google da sozusagen den Quasi-Standard gebaut hatte, weil das konnte wirklich jeder Newsreader, der heute aktuell war, konnte irgendwie eine Google-Synchronisation. Das hat es doch für mich als Anwender wesentlich bequemer gemacht und das war dann schon dieser Anreiz, Daten bei Google zu hinterlassen, weil es ist einfach furchtbar bequem. Und ich nutze auf dem iPhone, wenn ich mit der Bahn fahre, ist eigentlich die ganze Zeit Reader, heißt die App, mit Doppel-E vorne, offen und das ist auch so eine sehr tolle App, mit der ich meine Feeds mit Google synchronisieren kann. Und ich habe lange überlegt, wie ich dieses Gefühl, was diese Schließung von Reader jetzt für mich bedeutet, beschreibe. Und es klingt jetzt sehr pathetisch, aber irgendwie hat mir Google doch jetzt endgültig das Herz gebrochen. Also das ist gut, ja. Also dass sie keine Heiligen sind und durchaus mit meinen Daten auch böse Sachen anstellen, das ist mir durchaus schon eine ganze Weile bewusst. Aber so dieses das war so ein kleines Zuhause für mich. So dieser Newsreader, das ist wie andere morgens die Zeitung aufschlagen, so mache ich meinen Newsreader auf und jetzt machen sie es ohne Grund kaputt.
Ja, ich persönlich die Schweine. Zum Beispiel finde, also mir fehlt der wie auch andere Feedreader deswegen nicht, weil ich zwar immer verschiedene Clients mal ausprobiert habe, aber eigentlich dieser Stress, da sind noch 5723 ungelesene News.
Aber die hast du doch in Firefox auch, oder?
Anstrengend. Nee, die habe ich in Firefox nicht, weil da immer nur die letzten 10 oder 15 angezeigt werden und alles, was älter ist, kommt nicht mehr. Das ist für Perfektionisten natürlich wirklich unglücklich, aber für mich ist das total angenehm, weil der Stress total wegfällt. Ich gucke einfach, was hat sich heute oder gestern getan oder auf irgendwelchen Seiten, die weniger häufig veröffentlichen über einen längeren Zeitraum. Die wirklich wichtigen Sachen tatsächlich, wo alle drüber reden, die kriege ich dann auch über Twitter oder Facebook irgendwie mit. Und das finde ich für mich persönlich, ich will das nicht für alle empfehlen. Es gibt bestimmt viele Leute, die das brauchen, alles mitzukriegen, aber für mich persönlich wirklich sehr viel angenehmer, weil stressfreier.
Ja, gut, zum einen, man kann es, also bevor ich noch was sage, es kam gerade noch über, Markus Schwarzer hat über Twitter nochmal gefragt, ob sich Samsung denn zu der Show mal geäußert hatte, nachträglich. Mhm. Und meines Wissens nicht, also die haben das völlig ignoriert, was da an Kommentaren.
Sind sie denn von irgendwem kritisiert worden?
Also das gab dann schon immer wieder, also es gab so jetzt nachträglich dann, nachdem das so ein bisschen sich gelegt hatte, die Aufregung um das Telefon, schon so noch ein paar Anmerkungen, dass das doch schon recht skurril gewesen sei. Bisher hat aber Samsung da nichts zu gesagt. Die machen das auch, ich glaube, die sind da völlig schmerzbefreit. Die machen das nächstes Mal wieder genauso.
Das wäre doch ein schöner Fall für diese neue Kauf ich nicht Kampagne. Ja,
aber zurück zu RSS, also zum einen, also ich kriege das ja selber mit, ne? Dass, also klar, wenn ich jetzt die reinen Tagesnachrichten-Feeds angucke, wenn ich da jetzt alle Ungelesenen immer mehr angezeigt werde, dann irgendwie 500.000 oder so. Das sind natürlich, gucke ich auch natürlich auch nur auf den Tag drauf. Aber ich habe dann zum Beispiel, ich habe irgendwie allein 25 Musikblogs im Feeder, die nicht so oft veröffentlichen. Und da die Übersicht zu behalten, das ist schon schön. Und da hat eben diese Google Reader Engine, die eben diverse Apps bedient, mir immer ermöglicht. Ich hatte überall, ich arbeite am Tag so mit 4, 5, 6 unterschiedlichen Screens, also unterschiedlichen Geräten, und kann überall dann gucken und habe überall dasselbe Bild. Das heißt, wenn ich in meine Musikblogs reingucke, sehe ich überall das, was mich noch interessieren könnte oder was ich noch vielleicht lesen will oder sonst was. Und ja, das ist tatsächlich so ein bisschen herzgebrochen. Oder der Kollege Jörg Wirtgen hat es im Kommentar gesagt, also Google hat im Prinzip endgültig das Vertrauen in sie zerstört, dass sie irgendwas machen, auf was man sich verlassen kann. Weil sie stellen es einfach erstmal ein, wenn sie keinen Bock mehr haben.
Nur warum machen sie das eigentlich? Google Plus da irgendwie zu featuren? Oder?
Heißt es.
Also ich muss ja sagen, ich bin ja immer ein großer Freund davon. Ich reg mich gerne darüber auf, dass es gerade in Softwarefirmen, so Webseitenbetreibern, große Firmen, ich habe ja auch bei einigen schon gearbeitet, es gibt immer viele Leute, die dafür zuständig sind, neue Features einzubauen, aber es gibt nie jemanden, der auch mal dafür zuständig ist, den Müll auch einfach mal wegzuräumen, wenn sich dann irgendwann rausstellt, dass es keiner mehr nutzt. Dann wird es Jahre mitgeschleift und existiert da irgendwie hin, und anstatt dass ihm einfach mal jemand den Todesstoß verpasst, wird das da einfach weiter betrieben. Und das finde ich gut, dass da Google auch einfach mal bereit ist, Schnitte zu ziehen und zu sagen, okay, da sind auch Sachen, die wir einfach nicht mehr wollen. Das ist, finde ich, ja, prinzipiell eine tolle Sache.
Aber wir sind auch sozusagen bei dem Punkt, warum machen die das, warum ist das ein Problem? Wieder bei der Frage offene Standards. Also dieses Geheule, das setzt ja alle 2 Jahre mal ein, wenn irgendein großer Dienst geschlossen wird. Bei mir ist das so ein unterliegendes Gefühl, ich nutze solche kommerziellen Dienste so wenig wie möglich, weil das kann dir halt passieren, dass irgendwann dein ganzes Zeug weg ist. Ich mache das einfach nicht, ich speichere. Also ich erinnere mich an, als Delicious geschlossen wurde, als ich weiß nicht, oder geschlossen werden sollte und alle, was mache ich jetzt mit meinen Bookmarks? Ich habe dieses Zeug entweder bei mir oder auf Servern, wo ich weiß, ich kann das da abholen, wenn ich es brauche.
Na gut, aber bei Delicious konntest du das exportieren. Deine Feeds sind jetzt nicht weg oder so. Und bei Delicious hat es ja dann auch schnell, ging ja dann auch rum, was machen wir jetzt? Und dann war da irgendwie Pinboard oder so. Kam dann irgendwie schnell um die Ecke, auch Alternativdienste. Aber du warst, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit deiner Argumentation. Also einerseits gut, dass wir das wegräumen, aber eben in dem Fall jetzt blöd. Aber
für mich jetzt persönlich blöde. Also kann es trotzdem nicht gutheißen. Es ist, warum sie es treiben, keine Ahnung. Also jetzt tauchen ja so die ersten Stimmen auf, die mal gucken, wie viel, also so BuzzFeed, die Webseite hat jetzt irgendwie mal ein paar Statistiken rausgebuddelt, wie viele Leute greifen auf sie über Google Plus zu und wie viel über einen Google Reader, und der Google Reader stampft Google Plus einfach in den Boden dabei.
Ist das so?
Also das ist wohl um ein Vielfaches mehr, was über Google Reader kommt, als über Google Plus. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das einfach ein Projekt ist, was offensichtlich Google intern auch nie so einen richtig guten Stand hat, was so mehr so da war und was jetzt so als, naja, brauchen wir doch eh nicht, und dass Google sich komplett verschätzt haben, wie viele Leute das da draußen tatsächlich noch nutzen und vor allen Dingen, wie laut diese Leute
sind. Aber das sehen die doch, wie viele Leute das nutzen. Also ich kann mir das nur so vorstellen. Ich habe jetzt auch neulich mal versucht, nochmal einen neuen YouTube-Kanal anzulegen. Das ist so verwoben mit Plus. Ja, das ist überhaupt kein getrennter Service mehr. Alles ist komplett verwoben. Also du kannst den Namen in dem YouTube-Kanal nicht ändern. Das ist dein Google-Plus-Name und. Und ich glaube einfach, dass sie so viel dran setzen, das alles jetzt unter ein Dach zu kriegen und alles miteinander zu verweben. Und das ist, wenn Google dabei hilft, dir irgendwelche Nachrichten zu verteilen, dass das über Plus laufen soll. Sie haben ja auch vorher schon dieses Sharing-Feature beim Reader, glaube ich, abgestellt. Genau. Ne? Also wo du dann sagen konntest, finde ich gut, und alle, die dir irgendwie folgen, haben das gesehen und konnten so lesen, was halt gute Freunde lesen. Also diese ganzen sozialen Funktionen, das hatten sie ja vorher schon abgestellt. Mhm. Und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass sie sagen, Leute, wenn ihr Nachrichten teilen wollt, dann macht das in Plus. Ende der Durchsage.
Naja, aber dass es auch Leute gibt, die diese Nachrichten in so ein Netzwerk überhaupt erstmal reinpumpen müssen und dass jemand auch an der Quelle sitzen muss und dass das mit dem Reader eigentlich ein fantastisches Werkzeug dafür war, das hätte ja Google eigentlich auch aufgehen können. Also dass sie jetzt die beiden Möglichkeiten haben, also dass sie haben diese Sharing-Features eingestellt, genau, also es gab im Google Reader gab es eine sehr leise, aber doch, also es war so eine, hat sich so rausgebildet, dass man konnte Leuten folgen und konnte Sachen, die geshared haben, dann halt auch sehen, und es war so eine Metakommunikation, halt ohne laute Sprüche oder sowas, sondern einfach dadurch, guck mal hier, das finde ich interessant, und das hat sich so ein kleiner, feiner Standard, und hat Google dann, ich glaube, vor einem Jahr gekillt und hat dann gesagt, okay, ab sofort geht alles in Google Plus rein. Und das ist wohl der Moment, in dem die Sharing-Zahlen im Google-Reader schlicht und ergreifend ins Bodenlose gefallen sind und auf Null gefallen sind. Und dann könnte man natürlich noch einen Schritt zurückgehen und könnte sich nochmal überlegen, naja, was können wir denn machen, damit unsere Ziele aus Sicht von Google erreicht werden, aber die User trotzdem noch glücklich sind. Aber offensichtlich.
Und was macht man jetzt, wenn man weiter RSS-en will?
Ist noch nicht ganz klar. Also gut, klar, man kann natürlich die normalen Desktop-Clients installieren, da hat man halt diese Synchronisationsfunktion nicht. Also, oder in Firefox lesen, wie Anne das macht oder so. Es gibt so ein paar.
Wenn du Firefox ersinken kannst. Also.
Ja, klar.
Aber nicht aufs Mobile.
Doch.
Ja? Nicht auf iOS.
Hm? Nicht auf iOS, nicht aber auf Android iOS. Kannst du es ja.
Es gibt so ein paar Anbieter oder Dienste, die gesagt haben, sie basteln an einer Alternative. Also Feedly hat gesagt, sie haben schon länger damit gerechnet und arbeiten im Hintergrund an einer Engine, die nahtlos Google Reader ersetzen soll. Aber und es gibt dann wieder so Empfehlungen dann eben auch an selber hosten. Man kann ja einen RSS-Server sozusagen auf dem eigenen Webspace einrichten und dann mit entsprechenden Clients synchronisieren. Gibt es auch diverse. Wir haben mal eine Zusammenstellung bei Heise gemacht oder so, was da alles so gibt. Es ist, ja, mal schauen. Und es gibt noch diverse andere, die anfangen zu sagen, ja, wir werden das ersetzen, was Google Reader macht, muss man gucken. Man hat jetzt noch 3 Monate Zeit sozusagen.
Genau, aber was ich mich noch frage, was Anne ja auch angesprochen hatte, ist, also dieses RSS war ja so ein bisschen, sag mal so auch Urknall, was so diese freie Content-Distribution über das Internet anging. Also, dass man teilen konnte, abonnieren konnte. So, das hat ja einen großen Anteil daran gehabt. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ob diese Inhalteverteilung über das Netz halt weggeht von offenen Standards und reingeht in halt diese Social Networks. Also wie Google seinen Plus-Feed generiert, ist uns schleierhaft. Wie Facebook das macht, ist uns schleierhaft. Bei Twitter wird es auch immer undurchsichtiger. Also gibt es wirklich diesen Trend weg von diesen offenen Verteilstandards, die jeder einbauen kann, die jeder abonnieren kann, wo jeder versteht, wie die funktionieren, hin zu diesen proprietären Distributionsmechanismen?
Na, die Firmen gehen da ganz eindeutig hin, weil sie damit natürlich sozusagen Kontrolle mehr haben. Leute zu sich ziehen und es sicherlich für viele Leute auch komfortabler ist, die einfach nicht gerne rumpruckeln und die einfach gerne abends ein bisschen konsumieren und gucken, was die Freunde machen und was sich im Netz so tut. Aber für Leute, die damit aktiv arbeiten, die, so wie Max das beschrieben hat, auch gerne was da reinfüttern wollen und nach Nachrichten suchen, finde ich das einen großen Nachteil. Also wenn es das nicht mehr gäbe, dann würde mir, glaube ich, die Hälfte meiner Inhalte quasi verloren gehen oder ich würde sehr viel mehr Zeit dafür aufbringen müssen, die ich aber nicht habe.
Ja, wobei selbst bei uns in der Redaktion gab es auch heftige Diskussionen darüber, was das jetzt wirklich zu bedeuten hat. Ne? Also es gibt ja auch die Ansicht, dass tatsächlich viele von RSS weggehen oder dass RSS, dass wir da so ein bisschen in der Blase, in der professionellen Blase leben, die RSS noch nutzt, als, was du gesagt hast, Nachrichten-Junkies. Und das aber für normale User eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, die dann eher, auch selbst unter Profis oder bei uns in der Redaktion, die eine Haltung gibt, über Twitter und über Google Plus oder Facebook erreichen mich die Nachrichten, die mich interessieren, automatisch über meine Freundeskreise, die ich entsprechend eingestellt habe und so.
Aber wenn ich da nochmal was zur Blase sagen darf, oder wolltest du deinen
Gedanken? Nee, mach weiter.
Das finde ich nämlich bei Google Plus so interessant. Mein Eindruck ist, dass die Google Plus Blase immer kleiner wird und vor allen Dingen immer homogener wird auch. Ich finde das völlig interessant zu sehen, wer Google Plus nutzt. Vielleicht ist das ja in sozusagen meiner Blase auch sehr pekuliär und in anderen anders. Aber mein Eindruck generell ist, dass Facebook sich hält und Google Plus langsam weniger wird. Und wenn Google sagt, die Zukunft liegt da drin, das alles da zu integrieren und Google Plus ist das Zentrum, keine Ahnung, vielleicht ist es in den USA anders oder anderswo, aber hier ist mein Eindruck, das wird relativ wenig genutzt und ich mache gelegentlich so Testserien, ja, dass ich bestimmte Sachen bei Facebook und bei Google Plus poste und das sind völlig andere Leute, die darauf reagieren und bei Google Plus sind das nämlich nur die technikverliebten weißen Männer, die dann reagieren, die zum Beispiel auf feministische Themen dann völlig explodieren. Das ist total interessant, was da passiert, während bei Facebook sozusagen das sehr viel unterschiedlicher
heterogener ist sozusagen.
Ja.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich glaube nicht, dass Google Plus abnimmt. Ich von meinem Gefühl her habe ich schon das Gefühl, das wächst noch, aber es wächst in einer bestimmten Szene. Klar, es ist, sag mal so, Google Plus ist so skurril wie Samsung-Shows.
Das passt gut zusammen.
Aber um nochmal kurz bei dem RSS zu bleiben. Also ich finde ja so dieser Abgesang auf RSS, weil jetzt dieser eine große Anbieter, der den Markt dominiert und auch ja, komplett dominiert hat und auch den technischen Fortschritt schlicht und ergreifend verhindert hat, wegfällt, dass jetzt dieses Format deswegen tot ist, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also bin vielleicht Zweckoptimist, aber ich bin sehr optimistisch, dass jetzt gerade goldene Zeiten anbrechen können. Also Marco Arment, der Macher von Instapaper, der hat vorgeschlagen in seinem Blog, dass es jetzt erstmal darum gehen müsste, dass alle Feedreader, die es so gibt, die synchronisieren, dass man bei denen die Google-URL gegen alternative URLs austauschen kann und dass sozusagen so schnell wie es geht probiert wird, einfach die Features, die Google mit dem Reader geboten hat, also die API komplett nachzubauen, sodass man die dann entweder bei anderen Hostern sich holen kann oder eben auch auf einer eigenen Instanz. Und wenn diese Basis dann erstmal erreicht ist, dann besteht ja auch eine gute Hoffnung, dass sich endlich auch mal wieder was in dem Bereich bewegt.
Ich würde dem auch nicht widersprechen. Also ich teile die Ansicht nicht, dass RSS in dem Sinne auf dem absteigenden Ast ist. Aber auf der einen Seite stelle ich natürlich schon fest, dass RSS vor allem von Leuten genutzt wird oder sehr intensiv von Leuten genutzt wird, die im Prinzip professionell mit den entsprechenden Inhalten zu tun haben. Und auf der anderen Seite, gut, diese Haltung kann ich auch nicht ganz so wegwischen, dass man sagt, die Nachrichten erreichen mich, ich muss mich nicht selber drum
kümmern. Also wenn das ist
eine Tendenz, die es auch gibt, natürlich.
Ja. Ne? Wenn das für Leute funktioniert, dann ist das sehr gut, aber ich würde sagen, die News Junkie, das mag eine kleine Blase sein, aber ich glaube, sie ist dennoch groß genug, dass sich ein eigener technischer Standard problemlos für sie lohnt. Also das ist, warum soll ich mir um die Sorgen um die Facebook-Nutzer machen, wenn ich mein RSS nutzen will?
So, Anne sagt jetzt den letzten Satz dazu und dann machen wir ein neues Thema.
Ja. Ich würde auch noch eins.
Der bezieht sich auf die Nachrichten, erreichen mich sowieso. Das ist ja, wird ein gerne gepflegtes, würde ich sagen, gern gepflegter Traum im Netz. Das ist nämlich nicht so. Bei mir ist es so, wenn ich den ganzen Tag über arbeite und tatsächlich konzentriert arbeite und dann abends gucke, was tut sich im Netz, dann kriege ich die Hälfte nicht mit, weil das erreicht mich dann nämlich nicht. Das erreicht mich nur, wenn ich die Zeit habe, den ganzen Tag immer zu da reinzugucken.
Okay. Das ist das Problem mit den Social Network Feeds, dass du sie im Prinzip nicht asynchron gucken kannst, sondern erstmal sammeln und dann gucken oder so. Das wird immer schwierig. Aber was ich denke, die Diskussion oder zumindest was bei uns in der Redaktion so eben so ein Großteil der Diskussionen oder des Entsetzens über die Einstellung von Google Reader ausgemacht hat, ist nicht nur, dass das Vertrauen in Google so gestört wird, sondern dass du dann überlegst oder so, was Anne auch schon mal so angedeutet hat, diese ganzen Cloud-Dienste von kommerziellen Anbietern, wenn du dich drauf verlässt, du bist immer darauf angewiesen, dass der Anbieter auch dabei bleibt und nicht irgendwann einfach sagt oder so, ja, jetzt das war's jetzt, tschüss und guck, wo du mit deinen Sachen bleibst und alles ist weg.
Aber das Gute ist ja beim Google Reader, du kannst ja deine Feeds nehmen und umziehen. Das ist ein offenes Format und es wird mehr Dienste geben, die genau diesen Service anbieten können, weil es eben ein offenes Format ist. So.
Und das ist im Prinzip einer der großen Forderungen, die in dieser ganzen Frage Cloud-Dienste, auch Datenschutz in der Cloud immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, was die EU dankenswerterweise immer wieder hochfällt, ist eben Datenportabilität. Das heißt, dass wenn ich einen Cloud-Dienst nutze, dass ich ihn einfach wechseln kann, ohne meine Daten zu verlieren.
Jetzt hast du das Stichwort gebracht. Habt ihr Lust über diese EU-Datenschutzrichtlinie wird verwässert, Diskussion, was zu sagen, wo die EU-Datenschützer sich geäußert haben? Fällt euch dazu was ein oder...
Es ist im Moment eine riesen Lobbyschlacht, die da vor sich geht, wo man wirklich teilweise nicht mehr durchblickt, wer wann, wie, wo, welche Lobbyaktivitäten vornimmt. Jetzt sind, wenn ich mich recht erinnere, über 3000 Änderungsanträge zu der Datenschutzrichtlinie eingegangen. Das kann kein Mensch mehr lesen.
Ist das eine Richtlinie oder eine Verordnung?
Es ist eine Richtlinie.
Es ist eine Richtlinie.
Das kann kein Mensch mehr alles lesen, außer er ist Lobbyist und stellt ein paar Studis ein, die das für ihn tun. Es ist völlig unübersichtlich, was da letztlich bei rauskommen wird. Ich finde vieles, was in der ursprünglichen Entwurf drin stand, fand ich fragwürdig, wo man dann aber auch immer gucken muss, was ist Streichkäse, wie das so schön heißt. Also was wird im Prinzip noch reingeschrieben, damit irgendjemand was hat, was er rausstreichen kann. Zum Beispiel das Recht auf Vergessenheit ist sowas, was da drin steht. Das wird sicher nicht kommen. Das stand im Prinzip nur drin, dass irgendein Lobbyist sagen kann, das streiche ich mal raus und damit habe ich einen Erfolg oder so. Das passiert bei solchen EU-Richtlinien immer wieder, dass eben der Streichkäse dann irgendwie mal dann mit rein muss, aber dann wieder rausfällt. Das heißt, es ist noch völlig und nicht absehbar, was da wirklich bei rauskommt bei dieser Datenschutzrichtlinie.
Eine andere Sache, die auch jetzt diese Woche an die EU herangetragen wurde, ist die Forderung nach Exportverboten für... Ja, sagen wir mal, Überwachungssoftware. Also die Reporter ohne Grenzen haben einen Bericht rausgegeben, die Feinde des Internets. Und da waren Staaten angeprangert, die üblichen Verdächtigen, aber es wurden eben auch Firmen angeprangert, wie Bluecode, Trovicor aus München, Gamma aus München, Teil der Gamma Group aus London und noch eins,
Hacking Team Italien.
Amazis oder so, oder Amazis waren auch noch welche. Die Firmen stellen entweder Hardware oder Software her, mit dem man halt das Internet und digitale Kommunikationsdienste mehr oder weniger in Echtzeit in ziemlich großem Umfang analysieren, überwachen, speichern, filtern, auch abschneiden kann. Und dafür gibt es, sagt Reporter ohne Grenzen, bisher keinerlei Exportkontrollen. Also man kann das einfach hinverkaufen, an wen verkaufen, wo immer man das will. Und es hat eben verschiedene Fälle gegeben. In Ägypten nach der Revolution gab es halt Fälle, wo Angebote zumindest von Gamma Libyen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, an irgendwelche autoritären Staaten gefunden wurden. Es wurden bahrainische Aktivistinnen bekannt, auf deren Smartphone Finspy, also so ein Trojaner installiert war von Gamma. Ist das ein Problem? Dann muss es da Kontrollen geben? Wird es die geben?
Ob es die geben wird, bin ich im Moment sehr skeptisch, weil sämtliche Regierungen unter großem Lobbydruck der beteiligten Firmen sich da weit zurückhalten.
Aber das sind vier, fünf Unternehmen, mittelständische Unternehmen.
Es gibt diese fünf Unternehmen, die das machen. Das ist ganz interessant zu sehen gewesen. Reporter ohne Grenzen hat ja zusammen mit Bahrain Watch und Privacy International eine Pressekonferenz vor einem Monat ungefähr gemacht, wo sie die OECD-Beschwerde vorgestellt haben, eben weil sie gesagt haben, eine richtige Klage gegen diese Software ist unheimlich schwer, weil das unglaublich schwer nachzuweisen ist, wer wem tatsächlich was verkauft hat und wie das dann eingesetzt wurde. Deswegen erstmal nur die OECD-Beschwerde.
Gegen Gamma und Trovicor.
Genau, gegen Gamma und Trovicor, also von eben vor allen Dingen britischen und deutschen Initiativen zusammen mit Bahrain Watch, wo dieser Trojaner gefunden wurde. Und die haben ganz deutlich gesagt, wir können im Moment nur die OECD-Beschwerde, weil es nicht nachzuweisen ist. Aber die Forderung ist, dass Exportkontrollen her müssen. Sie wissen aber auch unter anderem von der deutschen Regierung, dass der Wirtschaftsdruck so groß ist, dass das im Moment zumindest noch nicht so aussieht, als ob das demnächst kommen würde. Obwohl ganz deutlich ist, dass das Software ist, die eingesetzt wird, mit dem Effekt, dass Leute hinterher getötet und gefoltert werden.
Zumindest eingesetzt werden können. Also wie das mit Waffen eben auch ist. Also man verbietet nicht komplett den Export, aber man schaut genauer hin als bei anderen Warengruppen, dass man sagt, okay, in welche Länder, wie viel, zweckgebunden, welche Software konkret. All das findet derzeit nicht statt. Was ich mich wundere ist, wie können fünf solche Firmen, also von denen auch nur zwei, glaube ich, in Deutschland sitzen, wie können die so einen Druck ausüben, dass da irgendwie gezittert und gebankt wird?
Naja, also diese fünf Firmen, das sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind reine Softwarefirmen, die eben entsprechende Software bauen, aber dahinter steht ja eine ganze Industrie. Also im Prinzip kein Routerhersteller der Welt oder so kommt nicht in dieses Problem, dass er Dual-Use-Hardware oder Software herstellt. Cisco ist sehr stark dafür kritisiert worden, dass sie Überwachungstechnik an China liefern, dass ihre Firewalls und Router eben ein elementarer Bestandteil der Great Firewall von China sind. Siemens ist damit schon unter Druck geraten.
Trovicor ist ja auch ein Ableger von Nokia Siemens. Genau, also das sind ja nicht irgendwelche
Firmen. Das ist aus der Abteilung von Siemens hervorgegangen, war dann Nokia Siemens Networks und ist dann Trovicor geworden.
Und da gibt es ja schon länger Diskussionen drum, was mit Netzwerktechnik, insofern Hardware und Software, tatsächlich alles angestellt werden kann. Die USA sind da überraschenderweise oder vielleicht auch nicht überraschenderweise, weil es vor allem um China ging, doch etwas härter gegenüber Cisco aufgetreten. Aber dass es tatsächlich Exportkontrollen gäbe, das ist überhaupt nicht absehbar, weil da eben eine riesige Industrie hintersteht. Es sind eben nicht nur diese 4-5 Firmen, sondern da steht eben im Prinzip die gesamte Netzwerkindustrie hinter, die sich nicht in ihre Geschäfte spucken lassen
würden. Und es ist auch so wahnsinnig schwer nachweisbar. Also ich meine, Waffenexportkontrollen sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, weil alle plötzlich was Gutes wollten, sondern ich erinnere mich an Zeiten, wo mühsam aus irgendwelchen Konfliktgebieten Fotos gefunden werden mussten, wo nachweisbar war, dass das Panzer aus Deutschland waren, bis dann irgendwann Exportkontrollen gegriffen haben. Und sowas Ähnliches steht uns in diesem Bereich, würde ich sagen, bevor. Und es ist wahnsinnig schwer nachzuweisen. Es ist diese Woche gerade von Citizen Lab aus Toronto ein neuer Bericht rausgekommen, wo die 25 Länder sozusagen vorführen, wo es Server von Trovicor oder Gamma, Gamma gefunden haben, was ein erheblicher Rechercheaufwand war. Und damit wissen sie erstmal nur, da gibt es diese Server. Ob die tatsächlich genutzt wurden, tatsächlich irgendjemanden festzunehmen, ist damit nicht bewiesen. Und das ist die Antwort, die du aber kriegst, wenn du sagst, wir brauchen Exportkontrollen. Dann setzt sich die Regierung hin und sagt, ja, aber die versprechen uns doch, das ist alles menschenrechtskonform. Was wollen sie eigentlich? Und da ist deutlich, die Regierungen wollen das nicht. Die Wirtschaft geht vor, das ist ja auch nicht überraschend. Das heißt, du musst es nachweisen und das wird, glaube ich, noch ein langer, steiniger Weg, bis wir da ankommen.
Also ich habe mit Trovicor gesprochen in diesem Zusammenhang mit dieser Sprecherin und die sagte, nee, Exportkontrollen, das ist zu kompliziert, man kann das irgendwie nicht richtig abgrenzen. Wir brauchen, wenn, dann komplette Embargos. Also so wie das ja, glaube ich, die EU und USA jetzt auch mit
Trovicor will Embargo?
Ja, also hat die mir gesagt. Also wenn es sozusagen darum geht, das zu kontrollieren und wenn man nicht will, dass bestimmte Sachen in bestimmte Länder geliefert werden, dann sagt sie, dann sollen die Regierungen ein komplettes Embargo verhängen. So wie das, ich glaube, die USA und EU mit Iran, Syrien oder so gemacht haben jetzt. Also da geht dann nichts hin. Weiß ich nicht, wie umfassend das ist, aber viel globaler als jetzt eine Exportbeschränkung für bestimmte Warengruppen.
Interessante Frage, aber ja auch für wen das Embargo. Es gab bei der South by Southwest letzte Woche eine Debatte zwischen jemandem von Hacking Team aus Italien, eine dieser Firmen, und Jake Applebaum. Da ging es genau um diese Fragen, wo sich der dann auch hingesetzt hat und sagt, ja, dann definieren Sie uns doch jetzt mal irgendwie wohin und wofür und wo die Menschenrechtsverletzungen. Und dann kannst du dir ja quasi jedes Land angucken, was dir genau erklärt, warum gegen diese Terroristen irgendwas eingesetzt werden muss, was ganz wichtig und richtig ist und dann erstmal der Gegenbeweis geführt werden muss. Auf der anderen Seite, ohne das jetzt mit Ägypten vergleichen zu wollen, verkauft Trovicor ja auch seine Software an deutsche Ermittlungsbehörden. Und auch da, finde ich, muss genau hingeguckt werden, ob das und in welcher Form eingesetzt werden kann.
Das ist dann das nächste Problem. Wir haben ja eine Riesendiskussion auch um bestimmte deutsche Softwarefirmen, die Trojaner für die Ermittlungsbehörden bauen, um sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung zu machen, die dann aber Funktionen hat, die weit darüber hinausgehen, die einfach Module nachlädt und Ähnliches. Das heißt, diese Dual-Use gibt es ja dann nicht nur bei Diktaturen und Staaten, die Menschenrechte verletzen, sondern Dual-Use gibt es in dem Sinne ja natürlich auch intern bei den Strafverfolgungsbehörden, dass ich eine Quellen-TKÜ-Software eben auch einfach für Online-Überwachung einsetzen kann und von außen gar nicht mehr kontrollierbar ist, was passiert da jetzt wirklich.
Ne? Aber was ist der Schlussfolgerung daraus? Also die große Erkenntnis oder der große Schlussstrich, der ja unter dieser ganzen Online-Durchsuchungs-Bundestrojaner-Diskussion steht, ist, dass man es eben nicht garantieren kann, was eine Software nicht kann.
So. Das, im Prinzip hat das Bundesverfassungsgericht da schon das Richtige gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung über die Online-Durchführung gesagt, es gibt ein Recht darauf, dass ich davon ausgehen kann, dass mein Computersystem nicht von außen verseucht wird. Von staatlichen Stellen. Das ist eigentlich eine relativ eindeutige Geschichte.
Und daraus hervorgehen müsste eigentlich die Forderung zu sagen, dass was bei uns nicht verfassungsgemäß ist, darf auch nicht an andere Länder verkauft werden, was im Bereich der konventionellen Waffen ja im Übrigen eigentlich auch schön wäre. Ja.
Eine Sache, letzte Sache wollte ich noch anschneiden. Öffentliche WLANs, Haftung. Max Nutz, also ich frage mich immer, wie wichtig sind uns öffentliche WLANs? Also in Cafés, Flughäfen, nützt die noch jemand? Brauchen wir die?
Das hängt davon ab, ob man U2-Kunde ist oder nicht.
So was Ähnliches würde ich auch gerade sagen. Sag mal so, ich benutze öffentliche WLANs eigentlich recht selten, weil in dem Moment, wo ich in Gefahr komme, ein Passwort eingeben zu müssen, ist es schon irgendwie hakelig oder stehen bei mir alle.
Ohne VPN geht da
im Moment. Ja, stehen mir alle Nackenhaare zu Berge oder so, weil öffentliche WLANs halt öffentlich sind. Das heißt, im Zweifelsfall liest halt jemand mit. Das heißt, ich verlasse mich
inklusive dann. Inklusive deines Facebook-Passworts und so weiter, was genau. Alles so Haken sind, die, glaube ich, noch sehr viel bewusster gemacht werden müssen.
Ja, von daher verlasse ich mich, wenn ich unterwegs bin, tatsächlich erstmal auf UMTS und LTE. Klar, theoretisch kann man da auch mitlesen, nur halt nicht irgendjemand beliebige Script-Kiddy, das irgendwie ein Wort-Driving-Software installiert hat.
So, jetzt gibt es aber diese Debatte um die Haftung in diesen WLAN.
Nichtsdestotrotz ist natürlich
die richtige Richtung. Also ich nutze WLAN schon sehr gerne.
wäre es sehr schön, wenn die Störerhaftung wegkäme und wenn auch kleine WLAN-Anbieter ähnlich behandelt werden wie großen Provider. Das heißt, nicht dafür haften, wenn über ihre Daten irgendwas gemacht wird, was illegal ist.
Vor allem kann sich natürlich auch nicht jeder so einen UMTS oder LTE-Tarif haben, wie ich den beruflich brauche, weil die sind natürlich entsprechend teuer. Ein normale Datentarif ist ja irgendwie so, wenn er halbwegs bezahlbar ist, so niedrig gedeckelt, dass er
für Videos und so schon mal gar nicht ausreicht.
Kannst du nicht brauchen. Irgendwie hörst du ja zwei Songs über einen Streamingdienst an und schon bist du in der Deckelung und kannst es vergessen. Das heißt, für viele Leute sind die WLANs einfach, wenn sie unterwegs sind, unverzichtbar.
Also das Bundeswirtschaftsministerium argumentiert ja, nein, wir müssen da gesetzlich nichts regeln, weil das im Prinzip schon geregelt ist, dass eigentlich auch so Restaurants als Provider gelten könnten und sprich aus dieses Privileg genießen, dass sie für die Inhalte, die Fremde über ihre WLAN-Zugänge tauschen oder runterladen, eben nicht haftbar sind. Dennoch gibt es aber jede Menge Abmahnungen. Die seien zwar alle nicht gerechtfertigt, aber es gibt sie halt. Irgendwie müsste man das anders regeln. Was ich mich frage, nun fangen ja auch die großen Provider an, WLAN-Netze aufzubauen. Also die Telekom macht das mit diesen Phone-Kooperationen. Kabel Deutschland baut in Berlin und demnächst wohl auch überall WLAN-Netze auf, um eben ihre Mobilfunknetze zu entlasten. Und die haben natürlich ein Haftungsprivileg. Das heißt, sie sind Provider, sie müssen sich nicht darum kümmern, was ihre Leute da runterladen. Wollen die ihr Geschäftsmodell schützen? Also ist das so, fürchten die, wenn jetzt Providerhaftung oder wenn sozusagen die Störerhaftung bei privaten WLANs wegfällt, dass dann halt überall private WLANs aufpoppen und die offen sind und die jeder nutzen kann und dass da ein Geschäft auch wegbricht?
Ich weiß gar nicht, ob das schon so weit drin ist. Ich habe eher das Wirtschaftsministerium, das klingt mir doch eher nach purer Faulheit. Da besteht kein Interesse daran. So das Leistungsschutzrecht ist jetzt das Einzige, was wir in dieser Legislaturperiode in Sachen Internet machen wollten und läuft doch. Und das wollen sie gar nicht anfassen. Und dass das jetzt nebenbei die Tröge der, also ich meine, es sind ja Abmahnanwälte, die damit offensichtlich ganz gut verdienen. Es sind die Telcos, die man gegen sich aufhetzen würde. Warum soll man denn diese ganze Bewegung gegen sich haben, bloß um ein paar Kaffeebesitzern Leben nicht zur Hölle zu machen.
Dann steht Dieter Gorni wieder vor der Tür und meckert rum.
Ich
glaube gar nicht, dass das Faulheit ist. Es ist wirklich, dass ich Angst oder so, sich wieder mit 1000 Lobbygruppen anlegen zu müssen beim Thema, was nicht öffentlichkeitswirksam ist, außer in einer bestimmten Szene. Und was auch ganz schwierig zu erklären ist. Allein wenn man versucht, irgendeinen Franzosen oder Italiener die deutsche Störerhaftung zu erklären, dann merkt man, wie absurd das teilweise ist, welche Auswirkungen das hat. Und gibt es, glaube ich, auch so in keinem anderen europäischen Land dieses Recht.
Okay, das war der CT Online Talk für diese Woche auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich Anne Roth, Analyst auf Twitter, analyst.noblogs.org, im Web. Max Winde, 343 Max auf Twitter, Nerds FM unbedingt einschalten. Wir müssen reden einschalten und Märchenstunde einschalten, die schönen Podcasts. Jürgen Kuri ist ja ausschließlich auf Google Plus und auf heise.de. Danke, mein Name ist Philipp Banse. Schönes Wochenende noch. Tschüss.